Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Da sind wir wieder im ganz gewohnten Setting in unserem schönen, schmucken, kleinen, muckeligen Studio. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bötteling, und mit meinem Kollegen Nils Heidemann. Hallo Nils.
Hallo Inga, grüß dich. Schön, dass du zurück bist. Hertha hat auch wieder einen Punkt geholt. Es geht auch langsam wieder aufwärts, oder nicht?
Ja, so betrachtet schon, ne?
Nach dem 1:4. Immer optimistisch rangehen an die Sachen hier. Hallo.
Ja. Nach dem 1:4 gegen Elversberg jetzt ein 2:2 auf Schalke. Man könnte sagen, Aufwärtstrend. Aber irgendwie auch ziemlich viel Ratlosigkeit, oder?
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, kleine Schritte nach vorne, ne? Aber ja, ich glaube, uns geht's ja genauso, ne? Wir haben jetzt auch beide eine Nacht drüber geschlafen. Wir nehmen am Sonntag heute wieder auf und so richtig weiter wissen tun wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig, ne? Was man damit anfangen soll jetzt mit diesem Remis auf Schalke, oder?
Wir werden uns mal in der nächsten halben Stunde darauf mit annähern und versuchen, eine Erklärung für das zu finden, was so wir da aus. So gesehen haben. Wir sprechen über das 2:2 beim FC Schalke 04, über diesen einen Punkt und ganz viel Ratlosigkeit. Wir stellen uns die Frage, was man mit diesem Spiel jetzt anfängt, suchen den Spieler des Spiels, sprechen über die Szenen des Spiels und suchen nach Antworten auf das große Fragezeichen des Spiels oder vielleicht auch die mehreren Fragezeichen. Und dann blicken wir natürlich auf die Länderspielpause und danach auch auf das Spiel gegen Braunschweig. Aber erstmal 2:2, Samstagabend, Schalke 04, Topspiel. Ausverkaufte Arena auf Schalke.
Es war ja wirklich so, ne, muss man sagen, Schalke, Hertha, ausverkauftes Stadion, das hat sich nach Bundesliga angefühlt irgendwie so, ne? Also große Bundesliga-Atmosphäre. Das muss man schon sagen, das ist wirklich dieser Charme der zweiten Liga, auch wenn es natürlich fußballerisch etwas zerfahren war zwischendurch, aber allein so atmosphärisch.
Zwischendurch.
Sache, ja. Über 90 Minuten hinweg meine ich natürlich.
Das 1:0 in der 9. Minute durch Mika Cuisance, das 1:2 durch Kenan Karaman in der 24. Minute, das 1:2 durch Tobias Mohr in der 33. und dann kam Smail Prebjak in der 72. und glich per Elfmeter aus.
Ich dachte ja zwischendurch, wir wären schon wieder so auf so einem 4-3-Kurs, ne? Wie beim Spiel gegen Kaiserslautern, als so Hertha führte und dann 1:2 noch vor der Pause. Das roch schon wieder alles verdächtig danach.
Aber naja, was möchte man auch erwarten, wenn die beiden, oder nicht die beiden schlechtesten, aber schon zwei sehr anfällige Defensiven der Liga aufeinandertreffen. Dann ist Spektakel ja eigentlich vorprogrammiert. Von daher war das 2:2 eigentlich noch eine humane Version des Ganzen.
Ja, genau. Es fühlte sich ganz entspannt an irgendwie. Ne? Trotz 4 Toren war es jetzt nicht so ereignisreich.
Es war übrigens der erste Elfmeter, den Hertha in dieser Saison bekommen hat.
Ja, hat man ja auch an der Frage des Schützen gesehen. Aber da kommen wir gleich noch zu, sicherlich. Ja.
Ich denke auch. Beziehungsweise wir kommen sofort dazu, weil ich den Spieler des Spiels, meinen Spieler des Spiels mal nenne. Mhm. Und das ist nämlich kein geringerer als Smail Prebjak.
Ja.
Er kam in der 69. sah, dass es Elfmeter gibt, schnappte sich den Ball und traf in der 72.
Was für ein Elfmeter, ne? Als hätte er seit 3 Monaten nichts anderes gemacht, als die Elfmeter für Hertha BSC reinzuschießen. Ne? Also nach allem, was war, wenn du so dermaßen weg vom Fenster warst wie er eigentlich, er hat ja überhaupt keinen Stich mehr gesehen, dann hinzugehen, sich den Ball zu nehmen. Flo Niederlechner hat ja nachher gesagt, er hätte auch geschossen, aber da hatte Prebjak schon den Ball in der Hand.
Niederlechner war in der Szene ja auch irgendwie gefoult worden und war noch nicht so ganz sicher, ob er noch wieder laufen kann. Und da wollte er dann auch nicht
intervenieren. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Der Elfmeter an sich. Nachher sehr viel diskutiert, auch in sozialen Medien. Ich würde mal so sagen, letzte Woche gegen Elversberg hatte Hertha eher Pech mit einer Elfmeterentscheidung. Gestern vielleicht Glück, ne?
Ja, total. Vor allen Dingen, weil am Ende sich eigentlich niemand so richtig einig war, welche Elfmeter jetzt eigentlich gepfiffen wurde. Es gab da dieses Foul an Pascal Clemens. Na, das wäre ein sehr wohlwollender Elfmeter gewesen. Und es gab dann noch ein Foul an Florian Niederlechner, der auch wirklich Schmerzen hatte danach. Ja, welches im Endeffekt gepfiffen wurde, höchstwahrscheinlich das gegen Clemens. Aber das würdigere, elfmeterwürdigere Foul wäre, glaube ich, das gegen Niederlechner gewesen.
Genau, ne? Auch wenn das nicht so richtig aufzulösen war, auch mit Hilfe der TV-Bilder, irgendwie so eine richtig klare Zeitlupe gab es davon ja nicht. Aber unterm Strich, glaube ich, konnte Hertha ganz zufrieden damit sein, da jetzt mit dem Elfmeter rauszugehen. Und wie es immer so schön heißt, am Ende der Saison gleicht sich doch alles aus. Das hat jetzt schon innerhalb von einer Woche hier geklappt.
Lass uns auf meinen Spieler des Spiels zurückkommen.
Ja.
Smail Prebjak. Eigentlich wollte ich in dieser Kategorie die Aussage verweigern, weil ich finde, dass kein Spieler so richtig herausgestochen ist oder auch irgendwie eine besondere Leistung gezeigt hat. Es war alles irgendwie so Einheitsbrei.
Ja.
Aber dann habe ich mich doch für Smail Prebjak entschieden, weil ich eben dachte, der hat in dieser Saison noch nicht eine Minute unter Christian Fehl gespielt, stand hin und wieder mal im Kader, aber war wirklich überhaupt keine Option. Und hat im Training offenbar alles gegeben, wie Christian Fehl auch erzählt hat. Und er hat nach dem Spiel im Interview bei Sky auch den Gerüchten widersprochen, dass da irgendwas vorgefallen sei. Weil man sich natürlich schon fragt, warum wird ein Spieler so, ja, ich will jetzt nicht sagen ignoriert, aber so gar nicht in Betracht gezogen für eine Position, und da kommen wir ja gleich auch noch drauf, zumindest habe ich mir das ja aufgeschrieben, für eine Position, auf der irgendwie Bedarf ist, beziehungsweise die sich so als Problemstelle entpuppt hat. Und umso mehr schön, dass Malprevia kam und auch sofort das Selbstvertrauen hatte, diesen Elfmeter zu schießen, ihn dann auch versenkt hat und damit irgendwie so ein bisschen zum Schalke-Experten avancierte, weil er auch letztes Jahr auf Schalke getroffen hat.
Ja. Aber genau das ist der Punkt mit dem Selbstvertrauen. Ne? Das war ja keine einfache Phase irgendwie so in der zweiten Halbzeit. Hertha rannte schon an, aber so eine richtig klare Chance gab es jetzt auch nicht so. Und dann kriegst du diesen Elfmeter auf einmal und dann muss halt einer Verantwortung übernehmen. Letztes Jahr Reze Tabakovic schön abwechselnd, jetzt beide nicht auf dem Platz gewesen. Das war nicht so offensichtlich, wer da jetzt den Ball reinschießen soll. Eigentlich, ich hatte vermutlich auch auf Niederlechner getippt, aber dass Prewerk sich den Ball nimmt und so sicher verwandelt, also Respekt, ja.
Wenn du die Chance bekommst, musst du sie irgendwie auch ergreifen, ne? Zu zeigen, dass du eine Bereicherung für so eine Mannschaft sein kannst. Und ich finde, das hat er gemacht, zumindest in dieser Szene und auch in ein paar anderen Szenen hat er gezeigt, so, hallo, ich bin auch noch da und man könnte mich auch mal in Betracht ziehen für so ein... eine Joker-Rolle zumindest am Anfang mal.
Ja, und es wird ja spannend, wie es jetzt weitergeht.
Richtig.
Ne? Jetzt in der Länderspielpause viel Zeit wieder, kann er sich vielleicht irgendwie in den Vordergrund spielen? Ist er vielleicht eine Option dann fürs Heimspiel gegen Braunschweig? Was meinst du?
Ich glaube, wir müssen sowieso mal ein bisschen über die Offensive sprechen. Es war schon sehr interessant, dass nicht Lukas Schuler in der Stadt entstand, sondern Derry Scherhand als Mittelstürmer. Einer, über den wir in den letzten Wochen nicht viel gesprochen haben, der auf der linken Seite eigentlich total gute Entwicklungsschritte gemacht hat und sich da auch so ein bisschen festgespielt hat und auch eine Bereicherung für die Mannschaft war, den jetzt ins Zentrum zu rücken, auf seine eigentlich erlernte, angestammte Position, aber damit ja dann auch wieder irgendwie so eine Flanke aufzumachen auf der linken Seite, die hat dann Mika Cuisance gefüllt. Fand ich auch ganz spannend.
Ja, Cuisance auf dem rechten Flügeltor scheint so von
oder
links,
so, genau,
ne, so
ja.
Rum, aber ja, es hat sich mir auch nicht so richtig erschlossen, wo man damit hin wollte, weil Scherhand, er hatte schon so kleinere Momente, wo er wieder so seine Dribblings hatte. Aber irgendwie fand ich auch, dass er auf dem Flügel deutlich besser zur Geltung kam als im Zentrum, wo natürlich du auf die massiven Gegenspieler triffst und wo du dich natürlich behaupten musst mit Robustheit. Und das sind Attribute, die, finde ich, eher nicht zu Derry Scherhand passen. Ne?
Bin ich bei dir? Die Ursprungsfrage des Ganzen ist ja, warum musste Lukas Schuler erstmal auf die Bank? Klar. Keine leichte Stellung gehabt in den letzten Wochen, konnte auch nicht so richtig überzeugen, nicht so richtig Werbung in eigener Sache machen, war alles irgendwie so ein bisschen, ja, er hing immer so im luftleeren Raum, konnte sich nicht so richtig einbinden ins Spiel, stand nicht genau da, wo man ihn brauchte, hat die Bälle nicht so festgemacht, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Dann hast du eigentlich noch zwei weitere nominelle Stürmer im Kader, die auch wirklich diese Sturmspitze bespielen können und nicht unbedingt auf dem Flügel gebraucht werden. Und du entscheidest dich trotzdem für den Flügelspieler, fand ich spannend.
Ja, sehr seltsam. Ich habe auch gestern Abend gedacht, ob vielleicht Florian Niederlechner schon irgendwas ausgefressen hat, weil der hat ja so in seiner Joker-Rolle total überzeugt Anfang des Jahres. Der hat ja Tore ohne Ende geschossen, würde ich fast sagen. Und eigentlich hätte der es doch mal verdient, ne, in der Startelf zu stehen. Wäre jetzt so meine Variante
gewesen. Wäre auch mein Reflex gewesen. Mhm. Deshalb umso interessanter, dass es auf Scherhand gefallen ist. Nach dem Spiel bleibt aber trotzdem auch die Erkenntnis, dass diese Offensive oder beziehungsweise die Sturmspitze eine Schwachstelle bleibt, eine Problemstelle. Die Lücke, die Taris Tabakovic hinterlassen hat, ist bei weitem noch nicht geschlossen und ich sehe auch gerade keine Konstellation, in der das zeitnah passieren könnte. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, was gegen Braunschweig dann die Lösung für das Problem da vorne ist.
Ja, da können wir wirklich, da sind noch viele Fragen offen in der Länderspielpause, sage ich mal so, aber gerade bei so einem Spiel auf Schalke, das wäre prädestiniert gewesen für so einen richtigen Mittelstürmertypen. Mhm. So ein Samstagabendspiel unter Flutlicht, krasse Atmosphäre, ne? Da kannst du dich eigentlich richtig schön reinhauen vorne, die Bälle festmachen, gerade in der zweiten Liga, aber das hat halt komplett gefehlt gestern irgendwie, ne? Und das hat man auch gemerkt. Ja,
ja, ich bin wirklich gespannt. Also meine Option wäre, Scherhand wieder zurück auf den linken Flügel zu stellen, Torsteinsson wieder nach rechts wandern zu lassen. Weil, also ich finde, der ist auf beiden Flügeln gut aufgehoben.
Absolut.
Cuisance zurück ins Mittelfeld und Florian Niederlechner
da vorne
reinzustellen.
Ne?
Ich hab gerade erst überlegt, ob man nicht wirklich vielleicht mal Sval Preveljak ein bisschen mehr Zeit geben sollte.
Der scheint ja zu trainieren wie der Weltmeister, wenn man das glauben kann, was Fjell gestern erzählt hat. Und jetzt hat er Momentum, was ja auch immer eine wichtige Eigenschaft ist.
Ja.
Kann man vielleicht mal versuchen, ne? Aber gut, da liegen jetzt noch viele Eindrücke dazwischen in der Länderspielpause, viele Einheiten, die kommen werden. Und da wird dann natürlich, wenn das dann wieder nach der Länderspielpause zur Sache geht, dann liegt dieses Spiel jetzt auch schon wieder 2 Wochen zurück, dann sind die Eindrücke nicht mehr ganz so frisch. Da gibt es vielleicht wieder eine.
Was natürlich auch ein Ausrufezeichen war, war die Tatsache, dass Lukas Schuler nicht mal eingewechselt wurde. Also hat er das Ganze vielleicht auch nicht so gut aufgefasst, man weiß es nicht. Aber
wobei ich ihn gerade in der Joker-Rolle eigentlich am Anfang der Saison sehr stark fand, immer als Tabakovic noch da war, kam er ja meistens von der Bank oder immer von der Bank und hat eigentlich gerade da einen guten Eindruck gemacht, immer mit seinem Tempo so, ne? Aber gut, so hat es auch geklappt.
Wir sind noch nicht in der Kategorie Fragezeichen angekommen, aber wir haben sehr viele Fragezeichen im Kopf, was
merkt,
diese Stelle angeht.
Ja, man merkt, das hat Rätsel aufgegeben,
dieses ganze Spiel wirklich,
gestern. Ja. Ja.
Also vor allem diese Zone da vorne ist ein einziges Rätselraten.
Ja.
Wir freuen uns auf den nächsten Lösungsansatz gegen Braunschweig. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht Smail Prebjak als Spieler des Spiels hast.
Ich habe natürlich auch Smail Prebjak aufgeschrieben, aber da ich schon davon ausgegangen bin, dass wir eine Doppelnennung hatten, habe ich mich noch für eine andere Alternative entschieden, um diesem Rätselraten aus dem Weg zu gehen, was in der Offensive passiert, habe ich mich für die Defensive entschieden, und zwar Toni Leistner.
Ah ja.
Natürlich viel diskutiert die letzten Wochen, Geschwindigkeitsdefizit, nicht mehr der Allerschnellste, nicht mehr der Allerfitteste. Aber was der da teilweise gestern für Fluggrätschen rausgehauen hat und wie der da die Bälle und die Gegner weggeflext hat, also im Holzfäller-Stil haben wir eine Einzelkritik geschrieben, das hatte schon eine Signalwirkung, ne? Und natürlich muss das immer in den großen Gesamtkontext des Spiels passen, aber allein diese Szenen, das ist auch das, was ich sagte, das brauchst du. Samstagabend, zweite Liga, Flutlicht auf Schalke, brauchst du einen, der da so drauf geht, so reinhaut, ne? Und das eben auch ein Signal an die ganze Mannschaft senden kann. Und das hat Toni Leistner gestern fantastisch gemacht, wie ich fand, ja.
Bin ich bei dir. Ich finde, das war ein Spiel, das ist prädestiniert für so einen wie Toni Leistner. Der lebt das auch richtig und das hat er auch vorgelebt. Also ich finde, er hat da auch eine gute Vorbildfunktion angenommen und er war einer der wenigen, der wirklich nach dem Spiel gesagt hat, das ist zu wenig, dieses 2:2. Also einer, der wirklich bewusst unzufrieden war. Viele haben sich irgendwie auch Christian Fjelle so ein bisschen gedrückt, so, ja, ist schwierig ja zu sagen, was man mit diesem einen Punkt jetzt anfängt und ob es jetzt verlorene Punkte oder gewonnene Punkte. Er hat gesagt, das ist zu wenig für uns.
Ja, auch da komme ich gleich noch zu, habe ich tatsächlich auch noch im Zettel stehen, das Thema Kommunikation, aber wie er aufgetreten ist gestern, auch er hat ja keinen ganz einfachen Start in die Saison, das kann man jetzt schon mal leicht wieder vergessen, ne? Aber auch er war komplett draußen eigentlich und das war sehr Captain-like, würde ich mal sagen.
Bin ich absolut bei dir. Und was zu diesem ganzen Rätselraten ja irgendwie auch so ein bisschen dazugehört, ist die Tatsache, dass da auch wirklich einfach richtig, richtig viele Spieler fehlen, ne? Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass man die Leistung der Mannschaft im Moment nicht so richtig einordnen oder fassen kann, weil da einfach sehr viel Stückwerk und sehr viel Notlösung dabei ist. Also ich meine, Pascal Clemens gestern für Diego Demme, der auch angeschlagen war. Klar, Demme hat jetzt in den letzten Wochen auch nicht die großen Vorstellungen geliefert, aber Pascal Clemens hatte auch so seine Schwierigkeiten. Das ist halt eine krasse Verantwortung da auf der Sechs. Er ist erst 19 Jahre alt und da dann irgendwie den Überblick zu behalten und sich nicht abkochen zu lassen, das ist dann auch passiert vor dem 1:1, als er sich von dem Doppelpass irgendwie völlig von der Rolle bringen ließ und Kenan Karaman halt so viel Platz hatte für dieses Tor. Das sind dann halt so Lerneffekte, die dabei herumkommen, aber es ist natürlich schmerzhaft, wenn du da dann eben mit Gegentoren lernen musst.
Können wir ja direkt überleiten zur Szene des Spiels, weil du hast meine Szene gerade fast schon vorgetragen eigentlich. Ich habe das 1:1 von Schalke genommen. Zum einen war es natürlich ein fantastisches Tor, weil da muss man jetzt einfach mal ganz neutral als Fußballliebhaber sagen, was für ein toller Abschluss, ne? Was für ein Schlenzer. Und wir haben es jetzt auch schon gesagt, es war sehr hart gestern, auch wieder teilweise sehr zweitligatypisch, aber dann so ein Ding rauszuziehen, das war Bundesliga-like. Und von Hertha-Seite aber auch symptomatisch dafür, wie so ein Gegentor fällt, so ein ganz simpler Doppelpass. Vorher, das fing alles an mit so einer Kopfballkerze von Kenny, wo er den Ball nicht wegklären kann. Und da fehlt die letzte Konsequenz einfach in der Hintermannschaft, ne? Pascal Clemens lässt sich ausspielen, wir haben es gesagt. Die Gegentore, die wir fressen, sind viel zu einfach bilanziert, Leistner. Auch wenn man jetzt mal irgendwie dieser Begriff Gegentore fressen, ist jetzt schon seit so ein paar Wochen kursiert der immer schon. Was fressen die da eigentlich? Hä? Weiß ich nicht, aber naja.
Das ist Toni Leistner, Duktus.
Ja, Toni Leistner spricht, wie er spricht. Ne? Haben wir uns auch letzte Woche über den westfälischen Dialekt mit der Platte machen ausgesprochen. Ja.
Aber dass du das nicht kannst, hat mich wirklich gewundert.
Ja,
Toni Leistner hat nach dem Spiel gegen Elversberg gesagt, es war das Thema Heimspiele und ob die Jungen vielleicht zu viel Druck verspüren. Und er gesagt, ja, manche einer macht sich ja vielleicht zu sehr eine Platte. Also für mich ist das so, also in meinem Sprachgebrauch enthalten, aber du kanntest es gar nicht, ne?
Ich habe vermutet, es wäre vor meiner Zeit, aber das war dann auch wieder falsch, ne? Aber gut, kommen wir zurück zum Schalke-Spiel. Ich habe noch geschrieben, man merkt diese Umstellung, ne? Wie die Defensive gezeichnet ist. Wir hatten gestern im Abwehrzentrum mit den Innenverteidigern und dem Sechser vorne, hatten wir Leistner, Dardai und Clemens. Zu Saisonbeginn waren das halt Kempf, Gechter und Demme. Das ist schon Qualitätsunterschied, einfach wenn man mal so diese drei Positionen im Zentrum herausgreift natürlich. Und klar, ist halt so, Hertha ist gezeichnet momentan, ne, mit den ganzen Verletzungsproblemen. Und das ist dann, das zeigt sich in diesen Gegentoren einfach, ja.
Meine Szene des Spiels, ich sollte nicht so schnell sprechen, dann versteht man mich auch, zeigt so ein bisschen das, was Hertha eigentlich noch mehr braucht. Und zwar ist das dieser unbedingte Wille, dieser Kampfgeist. Und das war tatsächlich direkt in der 9. Minute vor dem Tor von Mika Cuisance. Hm. Wir haben das Spiel zusammen gesehen. Ich habe dir direkt gesagt, hier, so muss es doch gehen. Nach der Vorarbeit von Kenny tankt er sich in den Strafraum, wird da dann von Murkin gestört oder er gerät so irgendwie mit ihm aneinander. Es fallen jedenfalls beide. Statt darauf zu hoffen, dass Schiedsrichter Tom Bauer auf Elfmeter entscheidet, steht
das. Was man, by the way, hätte tun können. Ne? Ich fand schon, das war wirklich ein harter Kontakt. Also genau. Hätte man drüber reden können.
Genau, man hätte drüber reden können, genau. Aber er lässt sich gar nicht auf diese Diskussion ein, steht sofort wieder auf, war wirklich viel schneller wieder auf den Beinen als sein Gegenspieler und netzt das Ding halt ein. Natürlich mit ganz, ganz viel Hilfe von
was für ein Torwartfehler.
S04-Keeper Hekerin.
Ja.
Flutschfinger, sage ich da nur. Aber er hat sich das selbst halt irgendwie verdient, dadurch, dass er gesagt hat, okay, ich mache hier jetzt weiter, weil ich habe die Chance noch, hier ist Platz, ich stehe sofort wieder auf und spekuliere nicht mit dem Elfmeter. Und das ist halt was, was, finde ich, zum Beispiel auch der Recherhand eben nicht so gut gemacht hat am Samstag. Er hat halt öfter mal auf den Elfmeter spekuliert und sich dann fallen lassen, statt weiterzugehen oder das Foul angenommen, was dann irgendwie doch keins war. Also da war Cuisance wirklich Vorbild in Sachen Kampfgeist und Mentalität. Und das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht.
Und überhaupt was für ein Tor, ne? Zwei Stationen. Tjaak Ernst auf Jonjo Kenny, Kenny in die Tiefe auf Cuisance, zack, Tor.
Ja.
Thema Gradlinigkeit, was häufig bei Fjell ja vorkommt, was er auch selber öfter bemängelt, immer der letzte Pass, wir haben wieder zu viel hin und her gespielt und es fehlt die Konsequenz auf dem Weg Richtung Tor. Das war das par excellence gestern, ne?
Absolut. Es war eine seiner wenigen Highlight-Szenen, weil ansonsten...
Ja, ganz interessant. Seit so ein paar Wochen finde ich bei Cuisance irgendwie... So diese fußballerische Brillanz, über die wir am Anfang der Saison alle ganz begeistert waren, die scheint nicht mehr so richtig durch. Ich finde, der macht ziemlich viele einfache Fehler, verliert ziemlich häufig den Ball. Natürlich ist auch er ein Arbeiter, der auf dem Platz auch mal sich durch defensive Verdienste auszeichnen kann. Aber irgendwie so der ganz große Glanz vom Anfang der Saison fehlt so ein bisschen. Aber er hat halt jedes Spiel auch irgendwie dann so mindestens eine Highlight-Szene dabei, die das Gesamtbild retten, ne? Und gut, am Ende, wenn er jedes Spiel ein Tor macht, ist top, ne? Kann man nichts zu sagen.
Würde jeder nehmen, glaube ich.
Ja, ganz genau.
Ja, auch bei ihm halt eben ein paar Fragezeichen hinter den Leistungen. Was war dein Fragezeichen des Spiels?
Ich habe auch zwei aufgeschrieben. Fangen wir mal mit dem ersten an vielleicht.
Ja, gute Idee.
Da haben wir noch viel vor. Ich habe mal aufgeschrieben, ist jetzt ein bisschen provokant und zugespitzt gefragt, aber was wurde eigentlich hinsichtlich Aufarbeitung dieser 1-4-Pleite gegen Elversberg unter der Woche gemacht? Weil irgendwie hätte ich mir schon ein stärkeres Signal gewünscht, einfach danach so, ne? Dieser Toni Leistner steht nach dem Spiel wieder da und sagt, die Gegentore, die wir fressen, fallen viel zu einfach. Das ist ja genau das gleiche Thema wie vom Heimspiel gegen Elversberg letzte Woche. Und das kann doch eigentlich nicht sein, ne? Wenn du so ein Spiel hast, 4 Gegentore gegen SV Elversberg kassierst, dann musst du doch vor allem in der Defensive willens sein, dich in jeden Ball voll reinzuhauen. Und das habe ich gestern gerade in der ersten Halbzeit irgendwie vermisst bei den Gegentoren. Wenn du dir anguckst, wie die gefallen sind, auch das zweite Gegentor, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie Ibo Maser sich da austanzen lässt nach dieser Ecke. Es war nicht mal ein Tanz, Gegner konnte einfach vorbeispazieren. Ja. Das war wirklich irgendwie sehr simpel und das hat mich doch gewundert. Nach so einem Spiel gegen Elversberg, was du hattest, da hätte ich eigentlich irgendwie stärkere Konsequenzen erwartet.
Symptomatisch dafür natürlich auch die Tatsache, dass man nach dem Spiel viel auch darüber gesprochen hat, dass es immer noch diese Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimspielen
gibt.
Kommt noch
dazu.
Das war ja eigentlich gar nicht mehr so richtig das Thema. Ich meine, Hertha ist weiter auswärts ungeschlagen und trotzdem hat man darüber gesprochen, warum man solche Leistungen nicht zu Hause, aber so überzeugend war die Leistung jetzt auch nicht. Also es war wirklich schwer, das Ganze so zu greifen und zu sagen, ja, das war jetzt eine Entwicklung oder ja, wir haben daraus gelernt oder ja, wir wollten die Wiedergutmachung. Also davon habe ich auch wirklich nicht viel gesehen.
Gerade das hat Lukas Schuler letzte Woche auch schon gesagt, ein schweres, aber ein geiles Auswärtsspiel. Und gerade da hätte ich erwartet, dass die ganze Mannschaft brennt wie Feuer, sich da reinhaut in jede Aktion. Und ja, Toni Leistner ist der Einzige, der da am Rumflexen war irgendwie und alle anderen so ein bisschen, war teilweise wieder, ja, es war wirklich seltsam irgendwie der Auftritt, fand ich. Ja,
was ist dein zweites Fragezeichen?
Soll ich mein zweites Fragezeichen direkt hinterherhauen? Thema Kommunikation, wir hatten es gerade schon. Ich habe geschrieben, wo will Hertha eigentlich hin? Irgendwie keine klaren Worte. Ich meine, wir haben es gesagt, auch wir waren gestern so ein bisschen unschlüssig, was man damit anfangen sollte. Aber unsere Aufgabe ist es auch nicht, Hertha BSC nach vorne zu führen, sondern das Ganze als Berichterstatter zu begleiten. Aber ich finde, wenn du aufsteigen willst, ist dieser Punkt und auch vor allem diese Leistung auf Schalke natürlich viel zu wenig. Und dann würde ich so ein Signal gerne mal hören. Ne? Und wir haben, also Fabi Rehse hat jetzt auch nicht alles richtig gemacht in den letzten Wochen, was Kommunikation angeht, aber er war immer einer, der nach dem Spiel gesagt hat, Leute, wir wollen aufsteigen, und das war zu wenig so. Mhm. Das habe ich gestern irgendwie vermisst. Ne? Alle haben so ein bisschen rumgeeiert und ja, wir wissen nicht und okay, immerhin zurückgekommen. Wenn du jetzt sagst, wir wollen ein junges Team entwickeln und ihm Zeit geben und wir müssen nicht unbedingt aufsteigen, dann ist vom Punkt auf Schalke natürlich völlig okay, ja, in dieser Art und Weise. Aber wenn du aufsteigen willst, und ich glaube, dass das eigentlich schon das Ziel des Ganzen ist, dann musst du das klar benennen und dann musst du eigentlich richtig angefressen sein nach so einem Spiel, weil du es wieder nicht geschafft hast, den Gegner zu dominieren. So, ne? Und ja, wie du sagtest, Leistner hat das eigentlich schon ziemlich klar gesagt, dass das zu wenig ist. Aber alle anderen waren so ein bisschen, na, hier und da, wir haben einen Punkt geholt, immerhin.
Rumgeeiert ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Das fand ich auch bei Christian Fjell sehr auffällig. Er wurde halt auch gefragt, so ja, was fängt man jetzt mit diesem 2:2 an? Und er sagte dann, oder Torsten Matuschka hat ihn dann nochmal ein bisschen angepiekst und meint, ja, Trainer, sag doch mal, was du jetzt fühlst, so, ne, und oder sprich über deine Emotionen oder was, wie auch immer der Wortlaut war. Und er sagte, über meine Emotionen spreche ich im Fernsehen lieber nicht. Und denke ich so, ja, aber zeig doch mal, was du jetzt...
Ich glaube, auch Christian Fjell will aufsteigen. Zeig doch mal, dass du sauer bist über den Punkt.
Genau,
das ist doch das, was alle sehen wollen.
Wäre auch, glaube ich, eine gute Signalwirkung an die Mannschaft, um mal zu zeigen. Also klar, in der Kabine wird er wahrscheinlich schon sagen, dass er es jetzt nicht so dolle fand, dass sie 2:2 gespielt haben. Aber auch mal nach außen zu zeigen, so hey Leute, so geht's nicht, ist vielleicht auch mal wichtig für eine Mannschaft, die dann auch mal nach draußen hin so ein bisschen, nicht, ich will jetzt nicht sagen angezählt wird, aber schon so ein bisschen mal gefordert wird.
Und irgendwie dieses Ganze, gerade nach so einem Spiel wie gegen Elversberg letzte Woche, wenn du da dann jetzt wieder so rumeierst danach, dann hilft es doch keinem weiter. Ne? Und ich glaube, das würden auch die Fans gerne hören einfach, hey, wir wollen aufsteigen, das war zu wenig, aber jetzt hauen wir alles rein, dass es besser wird nach der Länderspielpause.
Wir haben hier über 9-Punkte-Wochen gesprochen. Jetzt sind 2/3 der 9-Punkte-Wochen vorbei und ein Punkt steht zu Buche. Also es ist halt schon wirklich eine Mauerausbeute, wenn man bedenkt, dass wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wieder das gleiche Problem, wenn du oben rankommst, fehlt wieder die Leistung. Und das ist ein weiteres Riesenfragezeichen, was wir haben. Also,
ja, und nach dem Spiel gegen Braunschweig kommen dann Karlsruhe und Köln. Ne? Ja. Das sind dann wieder Top-Gegner und da musst du jetzt nicht unbedingt einen Sieg erwarten. Aber wenn du dich dann wieder in der Ausrede flüchtest, dass das ja Top-Teams waren, gegen die du nicht gewinnen musst, ja, dann musst du halt auch sagen, okay, du hast dann auch wirklich deine Hausaufgaben gegen die Teams von unten drin nicht gemacht einfach.
Richtig. Die Tatsache, dass ich noch ein anderes Fragezeichen habe, fasst eigentlich ganz gut zusammen, wie schwierig ist es, dieses Spiel in Worte zu fassen. Mein Fragezeichen des Spiels ist die Besetzung der Linksverteidigerposition im nächsten Spiel.
Oh, sehr gut, ja.
Denn es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Diego Seefuig die 5. gelbe Karte kassiert. Das war dann im 8. Spiel. Und es war eine richtig, richtig unnötige Situation am Mittelkreis. Es gab irgendwie eine Unterbrechung. Dann hat Karaman den Ball weggeschossen. Diego Seefuig hat sich so sehr darüber aufgeregt, dass er in so ein kurzes Handgemenge mit Karaman geraten ist. Und Schiedsrichter Tom Bauer sagt, ja, hier, gelb. Das hätte man
so
sich auch wirklich
so
sparen
ist er der
können.
Löwe, ne? Irgendwie. Manchmal sind die Emotionen schwer zu kontrollieren, aber ja, jetzt
wirklich
haben wir ein Problem
unnötig.
Nächstes Mal. Ne?
5. Gelbe, er wird fehlen gegen Braunschweig und damit das große Fragezeichen, wer verteidigt auf der linken Außenposition, denn man hat einfach kein Personal mehr.
Bobo-Time, Inga, oder was meinst
du? Bobo-Time, ich glaube, Boris Lumm, er hat es im Trainingslager schon gemacht. Da war nämlich eine ähnliche Problematik übrigens. Aber du hast immer noch Duziak verletzt, du hast immer noch Karbovnik verletzt und Seefuig ist ja eigentlich auch ein Rechtsverteidiger, hat aber schon nur ausgeholfen auf der linken Seite. Das heißt, du hattest eigentlich schon eine Notlösung, jetzt fehlt die Notlösung auch noch. Jetzt brauchst du eine Notlösung. Das war in dieser Saison, das war gegen Elversberg ja der Fall, nachdem Diego Seefuig wegen Magenproblemen raus musste. Dann hat erst Martin Dardai die Position bespielt, dann Palko Dardai. Das sind ja wirklich, also da kann ich jetzt so viel Not vor die Lösung setzen, das ist ja alles überhaupt nicht mehr im Rahmen des Nachvollziehbaren.
Ja, ich glaube auch natürlich, um mal konstruktiv zu werden, dass Boris Lohm zu früh ist, das Heimspiel gegen Braunschweig. Wir haben dieses Thema, ist ja präsent bei Hertha offenbar, dass sich die jungen Spieler irgendwie den Kopf machen bei diesen Heimspielen im Olympiastadion. Das wäre bei Boris Lohm sicher nicht besser. Ich könnte mir Palko Dardai vorstellen. Oder? Was meinst du?
Ja, ich habe mir auch hier aufgeschrieben, Palko Dardai als Option, Fragezeichen, weil er jetzt auf den Flügeln im Moment nicht so gebraucht wird und eine ganz gute Figur gegen Elversberg auf der Position gemacht hat. Und der entscheidende Vorteil ist, dass er da ist jetzt in der Länderspielpause.
Ja.
Das heißt, du kannst diese Länderspielpause jetzt nutzen, um den einen oder anderen auf dieser Position auszuprobieren und vielleicht ein bisschen vorzubereiten auf die Aufgabe. Das kann Palko Dardai sein, das kann auch ein Youngster sein, der jetzt vielleicht nicht 17 Jahre alt ist, so wie Bobo Lum, sondern vielleicht jemand auch aus der U23 oder so, den du hochholst. Oder du hast die große Hoffnung, dass in diesen 2 Wochen bis zum nächsten Spiel noch einer von den Verletzten wiederkommt. Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist da Mikhail Khabovnik. Über den hatte Fjell schon vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, dass der schon wieder ganz gut dabei ist. Der soll auch jetzt wieder ins Mannschaftstraining integriert werden und Co. Also das könnte auch eine Option sein. Aber die Frage ist dann natürlich, ist er bereit für 90 Minuten? Es wäre seine Position, es würde funktionieren, aber ja. Also
das ist das Ding dann, ne? Wettkampfhärte, du musst gegen Braunschweig genau. Einfach da sein. Und ja, da spricht immer noch von den Gegner erdrücken zu wollen. Und da gehört natürlich auch auf der Außenverteidigerposition ein Spieler dazu, der Präsenz zeigt, der den Ball nach vorne treiben kann, zugleich hinten absichert. Ja. Das ist schon keine geringe Anforderung. Und da dann so einen verletzten Rückkehrer jetzt zu nehmen, halte ich auch für ein Wagnis.
Bin ich bei dir.
Aber wir werden sehen. Ne? 2 Wochen viel Zeit. Jetzt kann viel passieren in der Länderspielpause, ja?
Länderspielpause, viel Zeit zum Training und ein Testspiel. Und zwar gegen Hertha 03 Zehlendorf am 9. Oktober um 18.30 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld. Auch da wird dann vielleicht die ein oder andere Personalie auf der linken Außenverteidigerposition ausprobiert. Es werden trotzdem ein paar Spieler fehlen. Ibo Maza wurde zum ersten Mal für Algerien nominiert. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass er sich, für Algerien entschieden hat und wurde tatsächlich prompt für die A-Nationalmannschaft nominiert. Das heißt, da geht auch sein Traum in Erfüllung. Jondago Torsteinsson wird sicherlich wieder mit Island unterwegs sein. Terk Ernst ist für die U21 nominiert. Martin Dardai für Ungarn. Tim Goller spielt jetzt in der ersten Mannschaft nicht so eine große Rolle, aber U20 könnte sein potenzielles Debüt feiern. Pascal Clemens war zuletzt auch immer bei der U20 dabei. Das heißt, der eine oder andere wird fehlen, aber es sind trotzdem wieder 2 Wochen, in denen die Verletztenliste vielleicht ein bisschen abgearbeitet werden kann.
Aber auch wirklich keine kleine Anzahl an Länderspielen. Also ne, schon auch in der zweiten Liga ist ja häufig gerade die Länderspielpause so, dass du irgendwie mal die Zeit nutzen kannst mit dem kompletten Kader, und das ist bei Hertha nun mal auch nicht so irgendwie, was ja auf der einen Seite auch wieder gut ist, weil sich die Spieler irgendwie so ins Blicklicht gespielt haben, aber für den Trainingseffekt natürlich auch nicht ganz förderlich, zumal sie dann ja auch erst in der Woche vor Braunschweig irgendwann mitten in der Woche zurückkommen, also das ist dann auch keine vollständige Trainingswoche mehr. Ne?
Aber ein Großteil der Menschen, die in der Offensive spielen, sind da.
Immerhin.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, und danach Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Wir haben drüber gesprochen, dass die Heimschwäche eklatant ist. Man hat, apropos eklatant, es war natürlich wieder ein Gegentor auf Schalke nach einem Standard dabei, ne? Das haben wir jetzt geflissentlich verschwiegen.
Ja, das ist ja fast schon gar keine Neuigkeit
mehr. Genau. Die Hälfte der Tore
ist ja automatisch so dabei, ja.
Die Hälfte der Gegentore in dieser Saison ist nach Standard gefallen. Naja.
Ja, dramatisch.
Wieder ein Heimspiel. 3 Heimspiele bislang wurden verloren. Jetzt waren sich alle einig, dass man alles geben muss, um dieses Heimspiel dann aber auch wirklich mal zu gewinnen. Das werden wir uns ansehen. Es ist wieder ein Verein, der hinter Hertha steht und der auch wirklich keine leichte Saison bislang wieder hinter sich hat und auch strauchelt. Ja, Freitagabend 18:30 Uhr. Was meinst du?
Ende Oktober wahrscheinlich wird es dann jetzt das erste dieser gefürchteten, von mir immer wieder erwähnten 5 Grad und Regenheimspiele. Aber wir wollen mal nicht den Teufel zu schwarz an die Wand malen, auch wenn ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl habe, glaube ich. Also Länderspielpause und Heimspiel danach, diese Kombination war letztes Mal schon schwierig für Hertha.
Gut, du wolltest doch sowieso immer mal gegen Hertha tippen.
Da war der Gegner Fortuna Düsseldorf, das ist natürlich auch nochmal schwieriger. Ja, ich tippe gerne für Hertha, aber ich glaube an ein 1:1 Remis gegen Eintracht Braunschweig. Ja.
Okay. Ich glaube, es wird ein 3:1 Sieg.
Na, guck mal.
So.
Optimismus, ja. Auch Leute, zu Hause geht's, ja.
Genau, so machen wir das. Ihr kennt das, auch wir legen eine Länderspielpause ein und hören uns dann nach dem Braunschweig-Spiel am 21. Oktober wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ein gutes Spiel gegen Braunschweig. Lasst euch die Länderspielpause nicht zu lang werden. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut.